Auch in der vergangenen Nacht haben ungefähr 1000 in dem neuen Gefahrgebiet, das sich bezieht in Hamburg auf Teile von Altona, St. Pauli und die Sternenschanze, gegen den polizeilichen Ausnahmezustand sind auf die Straße gegangen. Seit dem 3. Januar sind diese Gebiete zu einem Gefahrengebiet erklärt worden, eine Spezialität des hamburgischen Polizeirechtes. Am Telefon begrüße ich jetzt den Rechtsanwalt Andreas Beuth. Guten Morgen, Herr Beuth.
Guten Morgen.
Herr Beuth, Sie haben in Reaktion auf den Auslöser, nämlich angebliche Angriffe auf die Davidswache am 28.12. am vergangenen Sonntag, eine Presseerklärung gegen die polizeiliche Begründung dieses Gefahrengebietes gegeben, dass es nämlich eine strategische Lüge sei, dass die Davidswache angegriffen worden ist. Wie haben Sie Ihre Behauptung begründen können oder worauf gewannen Sie Ihre Erkenntnisse und wie hat sich das jetzt eigentlich dargestellt?
Ja, es war so, dass die Erklärung der Polizei zu dem angeblichen Angriff auf die Davidswache am 28.12. nach meinen Informationen schlichtweg falsch war. Meine Informationen beruhen auf Augenzeugenberichten mehrerer Mandanten, die teilweise schon länger Mandanten von mir sind, teilweise sich rechtssuchend, rechtsberatend an mich gewandt haben, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Und daraus, aus diesen Schilderungen, konnte ich mir eben ein eigenes Bild machen. Und das eigene Bild ist so, dass es niemals einen Angriff auf die Wache an diesem Tag gegeben hat. Weder gab es 30 bis 40 zusammenhängende Personen, noch waren diese Personen vermummt. Keiner war vermummt. Noch gab es Plan oder Ziel, die Wache anzugreifen und folglich gab es tatsächlich auch keine Stein- oder Flaschenwürfe oder sonstige Attacken auf die Wache oder auf aus der Wache herauskommende Polizeibeamte. Übrigens ist der Innensenator hier in Hamburg und der Polizeipräsident dann, nachdem ich das öffentlich gemacht habe, auch öffentlich zurückgerudert, so nach dem Motto, stimmt, unsere erste Pressemeldung war falsch. Es ist in der Tat vor der Wache zu keinerlei Angriffen gekommen und folglich wurde vor der Wache oder aus der Wache herauskommt auch kein Polizeibeamter verletzt. Das Ganze hat sich etwa 2 Minuten später in etwa 2 Meter Entfernung an einer ganz anderen Stelle ereignet. Dort gab
200
es in der
Meter.
Tat, genau, dort gab es in der Tat einen Wurf auf einen Polizeibeamten, der auch verletzt worden ist, was natürlich zu bedauern ist. Aber das hat mit der Davidswache direkt nichts zu tun. Und darin sehe ich eben eine gezielte Fehlinformation, denn dieser Angriff auf die Davidswache am 28.12. war quasi der Auslöser und die Rechtfertigung für die Einführung des Gefahrengebiets. Andersherum ausgedrückt, ohne diesen frei erfundenen Angriff auf die Davidswache hätte es kein Gefahrengebiet gegeben.
Nun sagt ja der Innensenator, ich habe ihn heute im Deutschlandradio nochmal gleich gehört, das sei alles auch relativ, er könne zurückrücken und jetzt kann man ja sagen, die Staatsanwaltschaft soll mal da ermitteln, dann wird man das vielleicht finden und dann trotzdem das Gefahrengebiet sei schon dadurch gerechtfertigt, dass ein Zerfall der öffentlichen Ordnung insofern stattgefunden habe, dass Polizeibeamte angegriffen werden und wir haben eine spezifische Situation, jetzt sagen wir mal der letzten bald Wochen und Monate, wo es ja viele Demonstrationen gegeben hat und am 21.12. ja eine Demonstration für den Erhalt der roten Flora, für die Lampedusa-Flüchtlinge und für die Esso-Häuser stattfinden sollte, aber von der Polizei vereitelt worden ist, nach einer ebenfalls vorher stattgehabten Kampagne in Medien und durch Polizei, dass dort Gewalttäter auftreten werden. Ist diese Konstellation, also wo der Innensenator ja selbst im Ausschuss erklärt oder heute im Deutschlandradio, er werde dran festhalten an dieser Gefahrenverordnung, die ja auch zeitlich, ich glaube, gesetzlich befristet ist, nur auf 6 Monate. Er selbst hat da nichts weiter gesagt. Ist diese Konstellation Presse in Verbund mit polizeipolitischen Kräften eine spezifische Hamburger Situation?
Ja, das kann man so sehen. Also die Presse in Hamburg ist leider teilweise auch ziemlich gleichgeschaltet mit der Politik des Hamburger Senats. Allerdings ist es jetzt so gewesen, mit der schon erwähnten Presseerklärung meinerseits ist es hier in Hamburger Medien schon mal für ein, zwei Tage jedenfalls gelungen, diese einseitige Berichterstattung zu durchbrechen. Und schon musste der Innensenator auch zurückrudern.
Aber diese Konstellation, also er sagt ja jetzt, ist eigentlich shit egal. Hauptsache, die Situation ist halt so und die Polizisten werden angegriffen und das Leben der Polizisten sei gefährdet. Und deshalb kann man das ja eben halt weiter so machen.
Ja, das verstehe ich aber auch als Zurückrudern oder Versuch, irgendwas zu retten, was nun mal angeordnet worden ist. Begründet wurde die Einrichtung des Gefahrengebiets mit dem Anschlag auf das PK, also auf die Davidswache, den es nicht gegeben hat. Ja, und jetzt sagt er, ist egal. Er hat auch in der Innenausschusssitzung zuletzt gesagt, es ist auch egal, ob es sich um eine vermummte Personengruppe handelt, die die Wache angegriffen haben soll, oder ob es ein alkoholisierter Einzeltäter war. Ja, wie ist das denn uns verstehen? Also die Tat eines alkoholisierten Einzeltäters, das passiert hier auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn, auf St. Pauli, jedes Wochenende, das ist nichts Besonderes. Das rechtfertigt doch nicht die Einrichtung des Gefahrengebiets. Also er versucht quasi nachzuschieben in der Begründung, indem er dann auf die Demo scheinbar jetzt Bezug nimmt vom 21.12. und auf den ersten Angriff auf die Davidswache, den es ja tatsächlich gab. Damit wurde aber seinerzeit das Gefahrengebiet nicht begründet.
Kommen wir nochmal zurück. Man hat den Eindruck, diese Spezifika der Hamburger Situation, also auch die gesetzliche Situation, die Herr Neumann jetzt als ganz selbstverständlich darstellt, sowas sei auch für die Bundespolizei erlaubt, dass man anlasslos Menschen kontrolliert, Sachen kontrolliert und solche Gebiete festlegt, wo normale rechtsstaatliche Sicherungen außer Kraft gesetzt sind und die Polizei ein freies Handlungsfeld hat. Diese Situation ist ja im Hamburger Gesetz damals eine CDU-Mehrheit verabschiedet worden. Die Funktion aber dieser rechtlichen Rahmenbedingungen scheinen ja nur ausschließlich zu sein in dem Kontext dessen, was in Hamburg ansteht. Also einerseits der Konflikt um die Rote Flora, andererseits um die jetzt statthabende Räumung der sogenannten Esso-Häuser, wie auch der Flüchtlingsprotest der Lampedusa-Flüchtlinge, die klar und deutlich sagen, wir wollen hier bleiben. Ist dieser Eindruck, den man von außen hat, falsch oder ist das etwas, dass diese Operationsweise Gesetz auf der einen Seite und dann Handlungsmacht der Polizei andererseits für die Durchsetzung dieser Zwecke geeignet ist oder geeignet sein soll?
Ja, offenbar erhofft die Polizei, dass es geeignet sein wird. Das stellt sich aber völlig anders ein. Und ich weiß nicht, ob inwieweit das von Interesse ist. Ich sage es einfach mal, das Gefahrengebiet gibt es seit 4-5 Tagen. Und das führt dazu, dass täglich mehr Leute hier in diesen Vierteln auf die Straße gehen, einfach weil sie sich das Recht, auf die Straße zu gehen, nicht nehmen lassen wollen. Und die meisten dieser Spaziergänge, wird es genannt, Stadtteilspaziergänge, die dann manchmal auch zu Demonstrationen werden, finden auch ohne Anmeldung statt. Und die Polizei hat unglaublich viel zu tun, muss jede Nacht mehr Beamte abstellen. Ihr gelingt es auch nur, wenige Personen zu kontrollieren. In ihrem Rücken laufen sofort wieder hunderte anderer Personen durch die Gegend. Also die Rechnung wird überhaupt nicht aufgehen. Und ich bin mal gespannt, wie die Polizei eigentlich aus dieser Nummer wieder rauskommen will.
Herr Neumann hat, glaube ich, heute gegenüber Deutschlandradio erklärt, Sie werden von Tag zu Tag die Lage neu einschätzen.
Ja, wenn Sie das zutreffend einschätzen, dann bekommen Sie auch mit, dass es eher mehr Leute werden und dass es eine Art Solidarisierung gibt der ganz normalen Bürger, der Anwohner mit den vielen in diesem Stadtteil lebenden Linken. Das ist nun mal so. Hier leben viele Linke und die lassen sich das schon gar nicht verbieten, auf die Straße zu gehen. Und viele Anwohner sind genervt über diese massive Polizeipräsenz und solidarisieren sich.
Also mich erinnert das ein bisschen an die Situation vor 30 Jahren, als hier Dreisameck in Freiburg gewesen sind, wo wir auch so, da hatten wir damals einen Stacheldraht in den Hauptverkehrszeichen, um ein Haus räumen zu können. Mhm. Also in gewisser Weise sehe ich da bestimmte Parallelitäten. Hier gibt es aber die Parallelität, die nicht existent ist, ist praktisch dieses Hamburger Polizeigesetz, die sowas überhaupt möglich macht. Und die Frage ja sich auch aufstellt, wird das jetzt eigentlich mal irgendwann mal angefochten werden oder ist das anfechtbar überhaupt?
Ja, also das ist in Arbeit sozusagen. Sowohl die Partei Die Linke will gegen das Gefahrengebiet klagen. Also nicht gegen das Gesetz an sich, das könnte man auch machen, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist, sondern gegen die Einrichtung des Gefahrengebiets jetzt. Und auch wir Anwälte, also Zusammenschluss mehrerer Anwaltsbüros, deren Büros nun genau in diesem Gebiet liegen, wollen und werden auch Klage gegen das Gefahrengebiet einreichen. Schon einfach deshalb, weil auch unsere Mandanten auf dem Weg zu uns sich nicht mehr frei bewegen können, sondern befürchten müssen, kontrolliert zu werden. Das ist natürlich eine Einschränkung des Rechts auf rechtliches Gehör, der freien Anwaltswahl. Für uns ist es eine Einschränkung unserer Berufsausübungsfreiheit.
Auf der anderen Seite kann man ja sagen, und da gibt es jetzt auch schon Debatten, wenn man das Internet verfolgt, dass die Debatte um das Gefahrengebiet, die Debatte um das polizeiliche Vorgehen, die gesamten Hintergründe beiseite schiebt. Also Stichwort Lampedusa-Flüchtlinge, rote Flora, Essohäuser, also der reale Prozess der Umstrukturierung bzw. der Verteidigung bestimmter gesellschaftlicher Positionen.
Das ist vollkommen richtig. Also damit werden legitime politische Inhalte, die Stadt auch bewegen, quasi diskreditiert mit dieser aufgezwungenen reinen Gewaltdebatte, beziehungsweise werden diese Inhalte völlig ausgeblendet. Dahinter vermute ich auch Strategie und Taktik des Hamburger Senats, denn auf all diesen Gebieten sieht die Senatspolitik nur nicht sonderlich erfolgreich aus. Also Beispiel Essohäuser mal, die jeweiligen Eigentümer haben jahrelang nichts gemacht an den Häusern, bis sie verfallen sind, die Bausubstanz immer schlechter wurde. Und das ist jetzt die Begründung dafür, dass ca. 100 Mieter kurzfristig, weil Einsturzgefahr bestehen soll, ganz kurzfristig von heute auf morgen sozusagen ihre Wohnung räumen müssen und in Hotels untergebracht sind oder privat untergebracht sind, ohne dass man ihnen bisher klar und deutlich versichert hat, wo sie denn dann eine neue Wohnung kriegen sollen. Das ist so eins zum Beispiel der Beispiele, wo Politik versagt hat. Bei den Lampedusa-Flüchtlingen ist das ähnlich.
Nochmal zurück, last not least, in unserer begrenzten Sendezeit zur Roten Flora. Wie ist die Entwicklung um die Rote Flora? Ich habe heute Morgen den CDU-Fraktionsvorsitzenden gesagt, er fordert jetzt eine Distanzierung der Roten Flora-Verantwortlichen. Ansonsten sei er ja durchaus sympathisch gegenüber dem Projekt Rote Flora. Aber sie müssen sich jetzt distanzieren von den Gewaltexzessen auf der Demonstration am 21.12. und die jetzt danach stattgefunden haben.
Ja, eine solche Distanzierung wird es nicht geben. Also es gibt halt unterschiedliche politische Mittel und die Flora kann nur für sich sprechen und wird nicht die Mittel und Methoden anderer Leute kommentieren. Das ist das eine. Ansonsten ist die Entwicklung der Roten Flora ja so, dass der Eigentümer Kretschmer gekündigt hat der Roten Flora und wir eigentlich für diese Woche als nächsten Schritt eine Räumungsklage erwarten. Das wird natürlich die politischen Verhältnisse auch nochmal zuspitzen. Wobei der Hamburger Senat eigentlich kein Interesse daran hat, dass die Flora geräumt wird, aber er hat das Heft halt nur begrenzt in der Hand, denn Eigentümer ist jener Herr Kretschmer.
Und die Frage ist sowieso, ob das nicht generell dieser SPD-Senat in seiner Mehrheit, also der ja eine absolute Mehrheit hat, keinerlei Fähigkeit hat, überhaupt zu politischen Lösungen in der Stadt zu kommen. Außer Gewalt. Ist das der Einblick von dem Süden der Republik ein falscher oder ist das eine verzerrte Optik?
Nein, das würde ich auch so sehen. Also Lampedusa-Flüchtlinge, keine Lösung. Essohäuser ist verloren sozusagen für diese 100 Mieter. Und katastrophal auch die Wohnungsbaupolitik und die Mietpreisentwicklung. Der Senat hat 6.000 neue Wohnungen versprochen pro Jahr. Und im letzten Jahr hat er davon 1.500 realisiert. Das reicht natürlich nicht. Vor allen Dingen, da das dass es nicht ausschließlich Sozialwohnungen sind, sondern das ist die gesamte Zahl an Wohnungen. Mhm. Und hier gibt es zunehmende Wohnungsnot,
ja,
und Verdrängung.
Verdrängung von
Verdrängung in die Randgebiete. In die Randgebiete. Also hier, gerade in diesen Vierteln, wo jetzt das Gefahrengebiet geschaffen worden ist, da wohnen viele Leute, die sich auf alte Mietverträge berufen können. Das heißt, die Mieten können nicht so schnell steigen. Aber hier eine Wohnung neu anzumieten, ist den meisten Menschen nicht mehr möglich. Das heißt, es führt zu einer Vertreibung in die Randgebiete der Stadt.
Mhm. Soweit Andreas Beuth. Er ist Rechtsanwalt, hat aufmerksam gemacht auf die Situation, dass sich der vermeintliche Angriff auf die Davidswache am 28.05., der eine sogenannte Gefahrgebietsverordnung in Hamburg, in ganzen Stadtquartieren Hamburgs zur Folge hatte, eine strategische Lüge gewesen ist. Er ist zugleich auch Rechtsanwalt der Roten Flora. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch im Morgenradio bei Radio Dreieckland, Herr Beuth.
Schön zu danken.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Ja, schönen Tag noch.
Ebenfalls.
Tschüss.